Der Eckbert hat am vorletzten Sonntag damit angefangen und hat so ein bisschen das Thema behandelt. Der Heilige Geist ist der Geist der Veränderung und der Erweiterung unserer Grenzen. Und darin liegt auch die Herausforderung, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott uns hilft in Veränderungen, dass er uns innerlich weitet, dass unsere Herzen weitermacht für andersartige Menschen, für andere Kulturen, für andere Sprachen, für anderes Denken, dass wir einfach großzügig sind in unserem Herzen im Hinblick auf Menschen. Weil Gott ist ein Gott, der Menschen verliebt ist, und der Heilige Geist ist ja sozusagen der Kommunikator davon und drückt aus, wie Gott das so sieht und erlebt. Und dieses Thema von Veränderung und Wandlung bezieht sich ja nicht nur auf uns als Gemeinde, sondern auf jeden persönlich. Also diese Herzenserweiterung betrifft ja jeden. Aber wir werden sicherlich auch im Laufe des nächsten Jahres auch weitere Veränderungen in der Gemeinde erleben. Und da brauchen wir diese Herzensweite zu. Also Gott als der Heilige Geist, als ein Geist der Veränderung. Dann haben wir letzten Sonntag darüber gesprochen, das habe ich gemacht, was sehr wichtig ist in diesen Prozessen von Veränderung, nämlich Einheit. Durch Zuwachs an Menschen, durch Zuwachs an Vielfalt ist es sehr herausgefordert, dass man in Einheit unterwegs ist. Und ich habe gesagt, dass der Geist, der Heilige Geist, der Geist der Einheit ist. Die Einheit ist eben nicht eine Einheit von Konformität, dass wir alle irgendwie gleich unterwegs sind, sondern die Einheit des Geistes ist eine Einheit in Vielfalt. Und gerade wenn sich dann etwas ändert und wir diese Erweiterung unseres Herzens brauchen, dann ist manchmal die Gefahr, dass wir auf Rückzug schalten, dass wir uns sozusagen innerlich so ein bisschen schützen wollen oder meinen, uns schützen zu müssen oder uns vielleicht zurückziehen. Ich möchte uns ermutigen, das nicht zu tun. Ich nehme mal das andere Mikro. Sondern in diesem Geist der Einheit zusammenzustehen und diesen Reflexen nicht nachzugeben, sondern auch darum zu ringen. Ich hatte letzten Sonntag gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch bemüht sind, die Einheit zu bewahren. Also wir bekommen die Einheit von Gott geschenkt. Wir sind eingeladen, in seine Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist hineinzutreten. Aber es ist unsere Verantwortung, diese Einheit zu bewahren, auch gerade unter uns Menschen. Und heute möchte ich sprechen über den Heiligen Geist als den Geist des Auftrags. Denn Veränderung, Einheit hat alles keinen Selbstzweck, sondern es hat alles eine Stoßrichtung. Und das ist die Stoßrichtung des Herzens Gottes, der möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der möchte gerne, dass viel, viel mehr Menschen einfach ihn erleben als einen lebendigen Gott, der erfahrbar ist, ganz praktisch im normalen Alltagsleben und der einem die Schuld vergibt und wo man in Freiheit leben kann, ein neues Leben bekommt. Das möchte Gott von ganzem Herzen, und der Heilige Geist ist insofern ein Geist des Auftrags oder der Mission. Natürlich wird Wandel in der Gemeinde und in Kombination mit der Einheit am besten auch hergestellt, wenn wir uns eins sind in dieser Aufgabenstellung, in diesem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Die ganze Bibel spricht von diesem Herzenswunsch Gottes, dass Menschen ihn kennenlernen, dass Menschen aus Verlorenheit herausgerettet werden. Das fängt an über die Geschichte der Patriarchen, über die Geschichte des Volkes Israels, über Erfahrungen, die Einzelpersonen machen. Bündelt sich sozusagen in der Person Jesu, wird erkennbar an seinem Reden und Handeln und letztendlich auch an dem, wie Gemeinde ist. Auch das ist die Sprache Gottes, zu sagen, ich möchte euch erretten. Und da wird es heute ein bisschen drum gehen. Und das geschieht eben durch den Heiligen Geist als dem Geist des Auftrages. Also einen Auftrag auszufüllen, den Gott einem gegeben hat, ist nicht in erster Linie, oder dann haben wir es falsch verstanden, ist nicht in erster Linie Ärmel hochkrempeln und jetzt ran an den Speck, wir machen es jetzt mit menschlichem Bemühen. Oder es ist auch nicht einer coolen Idee nachzulaufen, irgendwie boah, cool mit Gott zusammen unterwegs zu sein, sondern es ist Gottes Idee, die uns herantreibt. Und der Heilige Geist ist der Motivator in unseren Herzen im besten Fall, der uns dazu bringt, dem Auftrag nachzugehen. Und dem Herzensschlag Gottes zu folgen. Der Heilige Geist, was macht der? Oder was ist sozusagen so sein Job? Als erstes haben wir auch letztes Mal schon gelesen, dass der Beistand, der gesendet wird, der Geist, der im Namen Jesu kommt, der wird uns lehren und uns an alles erinnern, was Jesus gesagt und getan hat. Also der Heilige Geist, auch im Hinblick auf den Auftrag, erinnert uns. Und ich denke mal, wenn der Heilige Geist uns erinnern will, dann verpflichte ich mich gerne, diesem Auftrag auch euch zu erinnern. Das Zweite ist, der möchte uns inspirieren und motivieren. Der möchte uns Gedanken geben, Ideen geben, wie wir wirklich diesen Auftrag umsetzen können. Und ich hoffe auch da ein bisschen beitragen zu können in dieser Predigt, was so alles denkbar ist und was vielleicht noch dazu kommt. Oder ich möchte euch sozusagen anregen dazu, darüber nachzudenken, wie wir den Auftrag erfüllen können. Dann ist der Heilige Geist derjenige, der uns kräftigt. Die Bibel sagt, der Heilige Geist, die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Und wenn es Gottes Ansinnen ist, Menschen zu sich zu ziehen, dann tut er das durch seine Liebe. Ja, seine Liebe zieht die Menschen. Nicht seine Drohung, nicht seine irgendwas anderes, sondern seine Liebe zieht die Menschen. Und diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen, wenn wir Jesus folgen, durch den Heiligen Geist. Und diese Liebe macht uns auch kräftig, mit Widersprüchen, mit Widerstand, mit Ablehnung umzugehen, weil sie viel stärker ist als dieses menschliche, oh, der kommt mir jetzt aber komisch daher oder der ist mir unsympathisch, was dazu verführt, sich zurückzuziehen. Aber wenn die Liebe stark ist in unseren Herzen, dann drängt sie uns. Paulus hat das mal so gesagt, die Liebe Christi, die drängt mich. Und genau das ist die Hauptmotivationskraft, die der Heilige Geist in uns freisetzen will. Liebe zu Menschen, ein Blick von Gott, Liebe von Gott, um Menschen wirklich in die Vaterliebe zu bringen und zurückzubringen zum Vater. Und schlussendlich sendet uns auch der Heilige Geist. Mir ist was aufgefallen, ich erzähle euch das gleich, das habe ich bis jetzt immer überlesen, dass der Heilige Geist der Geist des Auftrags ist. Und da kommen wir gleich nochmal zu. Das alles tut der Heilige Geist und er führt uns in den Auftrag. Und ich möchte mich heute mit drei Fragen beschäftigen. Die erste Frage ist, warum existiert der Auftrag? Also, was ist der Sinn? Als zweites, was beinhaltet der Auftrag? Und als drittes, wie können wir den Auftrag umsetzen? Also praktische Fragestellung. Und für viele von euch ist das vielleicht jetzt ein bisschen Wiederholung, ja. Aber wenn es das Werk des Heiligen Geistes ist, uns zu erinnern, dann will ich mich dem gerne verschreiben. Und selbst wenn es Wiederholung von Bekanntem ist, die Wiederholung ist ja bekanntlicherweise die Mutter allen Lernens, ja. Und ich vermute, dass wir auch schnell vergessen, wie wichtig der Auftrag ist und wie wichtig unser persönliches Handeln in diesem Auftrag ist. Und manchmal unterschätzen wir auch die Kraft Gottes in unseren Herzen, diesen Auftrag umzusetzen. Und möge diese Predigt dazu führen, dass wir Glaube in unserem Herzen haben, dass durch uns viel mehr möglich ist, als was wir bislang erlebt haben. Und deswegen möchte ich dafür beten am Anfang. Vater, ich möchte dich so bitten, dass du uns heute an die Hand nimmst. Herr, wir haben in der Anbetung dich gesucht, deine Nähe. Und jetzt komm und nimm uns an die Hand und Geist des Auftrags, komm und führe uns hinein in die Gedanken des Vaters. Führe uns hinein in die Herzensmotivationen, die bei Gott sind. Und lass uns Teil sein davon, dass unsere Nähe nicht nur eine emotionale ist, sondern eine, die im Vertrauen gegründet ist, im Glauben. Und wir wirklich eine neue Motivation immer wieder bekommen, von dir her, mit dir gemeinsam zu ringen darum, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht, dass Menschen dich kennenlernen. Dass Menschen befreit werden, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen errettet werden. Amen. Warum existiert der Auftrag? Ich habe dem schon ein bisschen vorgegriffen. Aber ich möchte mal dazu eine Bibelstelle lesen. Ihr könnt die mitlesen. Die haben wir, glaube ich, auch schon mal angedeutet gehabt. Aber ich nehme sie trotzdem nochmal. Die erklärt, wieso im Sinne von der Geist ist der Geist des Auftrages, der Auftrag existiert. Und wenn jener, das ist der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben, sagt Jesus, von der Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, und vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Jesus beschreibt, dass der Heilige Geist verschiedene Dinge tut. Und diese Dinge beziehen sich genau auf die Frage, warum existiert der Auftrag? Und der Auftrag existiert eigentlich deswegen, weil die Menschheit verloren gegangen ist. weil wir alle eigentlich verloren sind. Ohne Lösung, erstmal. Ohne irgendeine Chance, verloren, getrennt von Gott in Ewigkeit. Und weil der Heilige Geist der Geist des Auftrags ist, weist er uns auf diese Tatsache hin, auf diese Wahrheit. Er zeigt uns Menschen, dass es die Sünde ist, die Trennung von Gott ist, dass wir nicht an Jesus glauben. Das trennt uns von Gott, dass wir nicht an Jesus glauben. Wie es hier heißt, er wird die Welt überführen, dass sie nicht an mich glauben. Von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und das ist im Prinzip in Trennung von Gott zu leben. Am Freitag hat der Christoph bei Youth Alive Thema gemacht und hat auch nochmal ganz deutlich auf diese geistliche Realität der, ja, ich möchte es mal, ohne es zu übertreiben, so nennen, der todbringenden Gottesferne gesprochen. Es ist kein Spiel, es ist kein nice to have, es ist kein Kavaliersdelikt, von Gott getrennt zu sein, sondern das ist existenziell wichtig. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. So, und im dritten Kapitel, im Römerbrief, da sagt der Paulus auch ganz klar, wir sind alle Sünder, und zwar, weil wir der Herrlichkeit Gottes Mangel haben. Es ermangelt der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben und deswegen sind wir Sünder. Und das, dieser Mangel an Herrlichkeit hat was mit dem Abstand zwischen uns und Gott zu tun, mit dieser Trennung. Und seine Herrlichkeit, die dem Menschen geschenkt worden ist, bei der Schöpfung, die hat der Mensch dummerweise abgegeben. Und er hat sie verloren damit. Und diese Herrlichkeit Gottes kommt nur aufgrund einer vertrauensvollen Beziehung zu Jesus zu uns zurück. Und das ist das, was der Heilige Geist sagen will. Er will sagen, der Auftrag ist wichtig, weil das der Fall ist. Wir sind auf Distanz zu Gott. Wir brauchen Gottes Gnade. Wir brauchen seine Hilfe. Wir brauchen das. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er spricht von sich als dem Weg und der Wahrheit und dem Leben. Und als sich von der Tür, die aufgemacht worden ist, um zum Vater zurückzukommen. Und deswegen kommt der Heilige Geist und überführt uns als erstes Mal von unserer Gottesferne. Ich kenne ja viele Verkündigungen, die davon ausgeht, dass es so ganz toll ist, Christ zu sein, die aber diese Tatsache weglässt, dass es normalerweise gar nicht gehen würde, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Diese Tatsache von Verlorenheit, die wird oft gar nicht so gesagt. Aber die ist total wichtig. Das ist das Erste, was der Heilige Geist macht, wenn er jemanden in die Nähe Gottes zieht, indem er ihn überführt von seiner Schuld. Indem er ihn erstmal darauf hinweist, ist, du bist eigentlich überhaupt gar nicht geeignet, du bist nicht heilig genug, du bist nicht in der Lage. Also er sagt erstmal, geht nicht, so nicht, weil Gott ist heilig, Gott ist rein, geht nicht, Gemeinschaft mit Gott geht erstmal nicht. Dann kommt aber die frohe Botschaft, indem der Heilige Geist die anderen Dinge, die wir in der Bibelstelle gelesen haben, beschreibt. Und da möchte ich mal weiter drauf eingehen. Ich möchte mal an dieser Bibelstelle sein. Man könnte es ja auch anders bezeichnen, aber ich lese es nochmal vor. Er überführt von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit, aber weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, und vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wieso ist es gerecht, dass Jesus zum Vater zurückgeht? Was ist das Wesentliche daran, dass der Heilige Geist uns von der Gerechtigkeit was erklärt, weil Jesus zum Vater zurückgegangen ist? Da habe ich echt drüber nachgedacht. Eigentlich habe ich gedacht, es wäre ja ungerecht gewesen, wenn nur diejenigen, die mit Jesus in persönlichem Kontakt, also als er Mensch war, Möglichkeit hatten, von ihm zu empfangen, und der Rest der Menschheit nicht. Das wäre doch total ungerecht, nicht wahr? Es wird eigentlich erst dadurch gerecht, dass Gott in anderer Form mit seiner Omnipräsenz da ist und in die Herzen der Gläubigen kommt. Und das ist eben durch den Heiligen Geist. Und dadurch wird eine Gerechtigkeit aufgerichtet, die es jedem Menschen möglich macht, diese Überführung von Schuld zu erleben, aber auch diesen Zuspruch von Angebot, errettet zu werden. Beides. Denn Gott lässt uns durch seinen Geist nicht im Regen stehen mit der Information, du bist erstmal nicht geeignet, sondern er sagt, dieses Defizit, diese Kluft, die hat Jesus überwunden, indem er stellvertretend die Konsequenzen getragen hat, die diese Trennung mit sich bringt, nämlich ewigen Abstand von Gott, hat Jesus überbrückt und es ist uns dadurch möglich, Gemeinschaft wieder zu bekommen mit Gott. Und dann heißt es dort, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist überführt uns vom Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und auch, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, ist eine wesentliche Grundlage für die Existenz des Auftrages. Ja? Der Auftrag hat was damit zu tun und auch die Hoffnung, die in dem Auftrag verborgen ist, hat was damit zu tun, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das ist eine ganz wichtige Grundlage. Ich denke, jeder Mensch erlebt diesen inneren Kampf zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse, zwischen Lüge und Wahrheit. Aber wenn wir darauf vertrauen, dass Jesus den Fürst dieser Welt gerichtet hat, dann ist da eine ganz große Kraft entkräftet worden. Der Teufel hat eigentlich nur eine Möglichkeit, uns im Zweifel und im Unglaube und in der Selbstanklage zu halten durch Lüge. Der belügt uns. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin die Wahrheit. Und wer die Wahrheit erkennt, der wird frei werden. Wer den Sohn hat, der ist wirklich frei. Das ist durch Jesus kommt die Möglichkeit in unsere Herzen hinein, dass auch für unser Leben gilt, der Feind, der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Das hat Jesus auch am Kreuz getan. Und das ermöglicht es uns eben auch, daran zu glauben. Der Teufel ist entwaffnet und gerichtet und wir können ihn überwinden. Und damit können wir auch alle Barrieren überwinden, die uns hindern, den Auftrag durchzuführen, übrigens. Ja? So, das war das Erste. Das Zweite, was ist denn jetzt der Auftrag? Was beinhaltet denn jetzt den Auftrag? Und da habe ich schon angedeutet, habe ich zwei Bibelstellen, wovon ich eine erst jetzt in der Vorbereitung so richtig bewusst erst gelesen, habe schon zigmal gelesen, aber interessant, werdet ihr gleich merken. Ihr kennt den Missionsbefehl, der steht in Matthäus 28, 18 bis 20. Da heißt es, mir ist gegeben alle Gewalt, also Jesus, ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich habe immer gedacht, der Missionsbefehl kommt von Jesus. Nicht? Und dann ist mir diese Stelle ins Auge gefallen von Apostelgeschichte 1, Vers 2. Bevor Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Der Heilige Geist ist der Geist des Auftrages. Ist natürlich jetzt ein bisschen Haarspalterei. Der Heilige Geist ist der Geist Christi. Also das kann man nicht auseinanderdröseln. Aber ich habe es mal extra das so ein bisschen pointiert gesagt, weil ich betonen will, dass der Heilige Geist der Geist des Auftrages ist. Jesus hat diesen Missionsbefehl ausgesprochen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Aspekt zum Erkennen, auch was der Heilige Geist denn wirklich von Herzen weitergibt. In dieser Bibelstelle des Missionsbefehls werden ja auch schon einige inhaltliche Dinge des Auftrages klar. Da heißt es, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Also da geht es um Rufen, ne, in die Nachfolge rufen, da geht es um Taufen, da geht es um Halten lehren. Das sind Teile des Auftrages. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8, da steht noch drin, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, um diesen Auftrag auszuführen, ja, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien bis ans Ende der Erde. Ich will jetzt nicht so sehr auf diese Erweiterung der Grenzen eingehen, wie der Eckbert diese Bibelstelle genommen hat, sondern auf die Tatsache, dass wir seine Zeugen sein werden. Der Inhalt des Auftrages ist Zeugenschaft. Wir sollen was bezeugen, was wir erlebt haben. Wir sollen keine Theorien verbreiten, wir sollen keine Theologien in erster Linie verbreiten, sondern wir sollen etwas bezeugen, was wir persönlich erlebt haben. Das ist Teil des Auftrages. Das beinhaltet den Auftrag. Und dann gilt es auch, Menschen zu rufen, zu taufen und sie zu lehren, in diesem Auftrag oder auch in dieser Mission Gottes unterwegs zu sein. Dritte Frage, wie wird der Auftrag umgesetzt? Vielleicht kann ich mich da ein bisschen länger dran aufhalten. Hatte ich eigentlich gar nicht geplant, aber das trifft sich vielleicht ganz gut. Also, hier wird deutlich, wie der Weg also aussieht, also in dem, was wir gerade gehört haben, wie der Weg aussieht, den Auftrag auszuführen, indem wir Zeugen sind. Nicht indem wir Zeugen sein sollten. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Er sagt nicht, ihr wäre super, wenn ihr meine Zeugen wäret, sondern er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Überall, wo ihr seid, überall, wo ihr hingeht, ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn wir seine Zeugen sind, berichten wir, wie gesagt, von dem, was wir mit Gott erleben. Das, was mir immer aufgefallen ist, wenn ich in die Apostelgeschichte gucke oder auch überhaupt in die Bibel, wie bezeugt wird, dann hat das immer folgenden Zusammenhang. Das ist nämlich, dass die Leute die sichtbare Situation, die sie erleben, aus dem Blickwinkel der Unsichtbarkeit heraus beschreiben. Das heißt, ein Beispiel, damit ihr das versteht. Also es geht darum, die Sichtbarkeit durch die Unsichtbarkeit zu erklären. Paulus zum Beispiel erklärt Petrus in seiner Predigt beim Pfingstereignis, da erklärt er, dass das Phänomen, was da auftritt, da die alle in verschiedenen Sprachen gesprochen haben und ein Brausen und ein Toben da war und so weiter, da Petrus kommt und erklärt es anhand des Alten Testamentes, was da passiert. Und er bezeugt, das, was ihr erlebt, das ist nicht irgendwie Tohu Wabohu oder sonst irgendwas, sondern das ist Gott wirksam durch seinen Heiligen Geist kommend. Und das ist schon vorhergesagt worden. Der Paulus, der erklärt in Athen, anhand dieser Statue von dem unsichtbaren Gott, dass da eigentlich drinsteckt, es gibt einen Schöpfergott, der hat seinen Sohn geschickt und das ganze Evangelium erklärt er anhand einer vorhandenen Statue. Er nimmt das Sichtbare, das Erfahrbare von Menschen und ordnet dem Gottes Reden zu. Und das ist im Prinzip die Art und Weise, wie man den Auftrag ausführt. Oder der Jens, der erklärt den Flüchtlingen, die kommen immer anhand der Apostelgeschichte 17, Vers 24, glaube ich, dass sie nicht durch Zufall hier sind, sondern dass Gott einen Plan für ihr Leben hat. Und was passiert denn dann, wenn man es vor Augen geführt bekommt, dass das, was man erlebt, etwas mit Gottes Plan und Gottes Absicht zu tun hat? Das gibt doch eine Erweiterung des Denkens. Da ist plötzlich ein Raum des Unsichtbaren, der Einfluss hat auf das Sichtbare, auf das, was ich in meinem Leben erlebe. Und damit wird mir doch ein Gott gezeigt, der ein Interesse hat an meinem Leben. Da wird mir ein Gott gezeigt, der was mit mir zu tun haben will und der einen Plan hat für mich. Und ich glaube, dass so in Menschenherzen Vertrauen erwächst, wenn wir es schaffen, nicht allgemein irgendwie theologische Richtigkeiten weiter zu verbreiten, sondern wenn wir es schaffen, die Lebenspraxis der Menschen, denen zu begegnen mit der geistlichen Realität des Himmels. Ist das ungefähr rübergekommen? Ich möchte gerne, dass wir zunehmend bei den Leuten sind, in ihrer Thematik sind, aber ihnen einen Blickwinkel dazu geben, der anders ist als den sie bis jetzt hatten. Der von Gott geprägt ist. Und das tut der Geist, der Geist des Auftrags ist. So wird der Auftrag umgesetzt. Außerdem glaube ich, wenn wir seine Zeugen sind, dann wird auch erkennbar an unserer Art, dass wir uns auch verändern, dass Gott ein lebendiger, handelnder Gott ist. Dass wir anders anfangen zu denken. Dass wir anders anfangen, mit Leuten umzugehen. Dass wir anders anfangen zu sprechen, zu reden. Und Menschen erkennen Veränderungen an uns. Und so wie Jesus gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein, sagt er, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht dieser Welt. Und allein diese Tatsache, dass wir es sind, das ist unsere Identität, die Gott uns neu gegeben hat, hat eine wirksame Kraft in unser Umfeld hinein. Da müssen wir uns bisweilen überhaupt nicht so anstrengen. Wir müssen uns eigentlich nur von Jesus prägen lassen und verändern lassen. Und der Segensausfluss, der ist manchmal bewusst und manchmal ist er sehr unbewusst. Aber wir werden seine Zeugen sein. Manchmal ist es ja so, dass wir mit unseren Taten nicht so das Problem haben. Also wir freuen uns darüber, dass wir dann doch hilfsbereit werden vielleicht, dass wir freundlicher mit Menschen umgehen, als wir es vielleicht vorher getan haben. Vielleicht auch, dass wir sogar lernen zuzuhören, wenn Menschen was sagen. Das ist vielleicht noch eine Sache, wo wir, ja, die wir so lernen, ja. Aber wenn es dann dazu geht, zu unserem Glauben, mit unserem Reden zu stehen, dann wird es dann doch schwieriger. Und da möchte ich uns mal ein bisschen mit näher hineinnehmen. Es gibt ja dieses Wort von Franz von Assisi, wo er mal gesagt hat, predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig, gebrauche Worte. Kennt ihr das? Schon mal gehört? Predigt das Evangelium zu jeder Zeit und wenn es nötig ist, gebraucht Worte. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das ganz schnell nehmen, dieses Zitat, was eigentlich gar nicht schlecht ist, um zu rechtfertigen, dass wir keine Worte gebrauchen. Aber natürlich müssen wir die Worte hinzufügen, denn der Auftrag ist halb oder sagen wir mal so, wenn wir unsere Handlungen nicht auch erklären, dann ist das nur ein Teil der Mission des Volkes Gottes. Wir müssen auch erklären, warum wir die Dinge machen, wie wir sie machen. Wir müssen diesen Blickwinkel des Himmels den Leuten auch anbieten, damit sie eine Chance haben, anders zu denken. Sonst denken die nur, wir wären nett, was schon nicht schlecht ist. Ja, das ist schon gut. Aber worum es doch eigentlich geht, ist, dass sie Gott kennenlernen und nicht uns toll finden. Darum geht es doch. Und Gott lernen sie nur kennen, wenn sie diese Blickrichtung kriegen. Und deswegen müssen wir zu unserem Glauben stehen, auch mit unseren Worten. Und ich glaube, dass wir auch da Wandel in Gemeinde erleben. Und ich glaube auch, dass wir da bemüht sein müssen um diese Einheit in der Art und Weise, wie wir den Auftrag ausführen in unserem Umfeld. Ich bin überzeugt davon, dass auch hier gilt, Gott führt jeden auch individuell, wie er Zeuge ist in seinem Umfeld. Und wir sollten uns hüten davor zu sagen, ja, das ist aber nicht so toll oder das ist aber besser. Sondern wir sollten Vielfalt in Einheit akzeptieren, auch in der Art, wie wir den Auftrag ausführen. Und wir sollten nicht die Dinge in Konkurrenz zueinander stellen. Es gibt ja ganz viel Kreativität und Fantasie in dieser Gemeinde. Ich liebe das. Wenn Leute kommen mit neuen Ideen, finde ich immer total klasse. Und bisweilen kommen ja auch Leute, die neue Ideen haben und sie so etablieren, dass sie auch was Dauerhaftes sind. Da gibt es welche, die sind sehr stark in ihrem privaten Umfeld unterwegs, in ihrer Familie, bei Arbeitskollegen, in der Nachbarschaft und sind sehr mutig auch, Jesus zu bezeugen da drin und zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind, aus Gottes Perspektive. Aber auch unsere Gottesdienste und ich hoffe auch unsere Hauskreise verfolgen dieses Ziel, Menschen zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Und wir versuchen ja in sehr unterschiedlichen Formen Menschen zu begegnen, die unterwegs sind. Wir schaffen so Berührungsflächen, sage ich immer. Ja, da gibt es zum Beispiel Berührungsfläche wie Kultur im Bahnhof. Da erreichen wir Menschen, die würden wir nie anders erreichen. Aber durch Kultur erreichen wir sie. Der Bahnhofsspielplatz ist so eine Sache. Da erreichen wir halt diese Gruppe der Eltern mit Kleinstkindern. 1 bis 3 Jahre. Eine andere Berührungsfläche. Da gibt es das Gemeindefrühstück, wo man Leute mit so einladen kann. Ganz niederschwellig einfach Gemeinschaft pflegen kann. Da gibt es die Möglichkeit im Ellerbruch-Treff, da gibt es den Kinderkleidermarkt. Wir haben verschiedenste Dinge, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Nur was passiert dann während dieses Kontaktes? Es ist gut, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Es ist gut, nicht diese innere Distanz zu haben und zu sagen, so wir pflegen unsere Einheit, indem wir für uns bleiben. Das ist keine Einheit. Das ist keine Einheit von Gottes Sicht her. Das ist Isolation. Sondern Einheit ist, herzensmäßig verbunden zu sein und im Auftrag auch motiviert zu sein, sich auf Menschen zuzubegeben und sich zu öffnen und auch sein Herz zu weiten dafür. All das, was ich schon gesagt habe. Oh, jetzt habe ich diese Zeitschrift nicht. Ich wollte eigentlich diese Zeitung, diese Live-Zeitung zeigen. Wir haben noch, ich glaube, 6000 Zeitschriften, die haben wir mal verteilt. Und da sind noch welche von über. Und die sind 2 Jahre alt. Und bis auf 2 Anzeigen sind diese Zeitschriften zeitlos. Aber da sind 2 Anzeigen drin und da haben wir überlegt, was machen wir mit diesen Bergen von Zeitschriften? Und dann haben wir uns unterhalten und haben gedacht, wir machen so Aufkleber, die wir da draufkleben, die auch zeitlos sind und die vielleicht auf uns auch als Gemeinde hinweisen. Und dann ist das ein Material, was wir nehmen können, um Menschen zu geben, wo wir vielleicht denken, also richtig die Worte über den Glauben, die finde ich nicht. Aber hier stehen Zeugnisse drin von sehr, sehr unterschiedlicher Art und Weise. Lies doch mal, lies doch mal. Also auch ein Material zu verwenden, kann man natürlich sagen, ja, das bringt ja überhaupt nichts. Und man fängt sofort wieder an, verschiedene Methodiken in Konkurrenz zueinander zu setzen. Sondern einfach zu sagen, es geht darum, dass der Auftrag erfüllt wird, dass Menschen Gott kennenlernen. Wir helfen Flüchtlingen beim Umzug, wir helfen Flüchtlingen beim Küchenaufbau. Gisbert, wo bist du? Du bist mein Held. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Arten, die Liebe Gottes zu den Menschen zu tragen. Ich erinnere mich, früher hatten wir nur Straßenevangelisation. Das heißt, wir sind in die Stadt gegangen mit Gitarre. Und haben uns dahingestellt und ob die Leute das wollten oder nicht, wir haben die angepredigt. Wir haben unsere Geschichte erzählt und wir haben Musik gemacht. Und es gab sehr unterschiedliche Reaktionen, wie es immer unterschiedliche Reaktionen gibt, wenn man im Auftrag unterwegs ist. Das ist normal. Ich finde, das sollte man nicht in Konkurrenz setzen zu anderen Art und Weisen, Menschen zu begegnen. Denn hier sitzen Leute, weiß ich ganz genau, die hätten total Spaß daran, sowas zu machen. Lass es uns machen. Lass es uns doch machen. Lass es uns auf alle vielfältigste, verschiedenste Art und Weise tun, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Was ist mit der Einheit zwischen denen, die offensiv im Auftrag unterwegs sind und denen, die defensiv im Auftrag unterwegs sind? Die so ein bisschen schüchtern sind und sagen, ah, ich weiß nicht so genau, wie ich das dann so erklären soll. Ich kriege immer einen roten Kopf. Und wie ist es da mit der Einheit? Gucken die ein, die das so ein bisschen lockerer hinkriegen, verächtlich auf die hinab, die sich schwer tun? Wir sollten das nicht machen. Wir sollten uns lieben. Und wir sollten uns gegenseitig helfen. Und wenn einer dabei ist, der offensiver ist, lass ihn nur einen dabei nehmen, der ein bisschen schüchterner ist. Aber der darf doch miterleben, wie Gott sein Wort bestätigt, wenn man es weitergibt, oder? Ich möchte euch mal eine Bibelstelle vorlesen, die genau diese Aspekte beinhaltet, von Leuten, die da offensiver unterwegs sind und Leute, die da vielleicht ein bisschen defensiver unterwegs sind. Der Paulus schreibt an die Kolosser im Kapitel 4, Vers 2 bis 6. Da heißt es, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich gefesselt bin. Damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Verhaltet euch in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade wie mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass der Paulus mit Gebet anfängt. Das ist kein Zufall in dem Zusammenhang, wo er zwei unterschiedliche Art und Weisen der Weitergabe des Evangeliums beschreibt, dass er mit Gebet anfängt, mit Wachsamkeit, mit Danksagung. Das wird hier als Grundsätzliches vorangestellt. Ich glaube, wir können den Auftrag ohne Gebet überhaupt nicht ausführen, weil wir werden ihn dann menschlich ausführen und wir werden ganz schnell scheitern. Aber aus dem Gebet heraus kommt auch diese Stärkung durch den Heiligen Geist, und dieser Glaube an seine Kraft, an seine Bestätigung, das kommt aus dem Gebet, aus dem Gespräch mit Gott heraus. Und wenn man das gemeinsam macht, dann hat das nochmal eine andere Dynamik. Also, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Das heißt, achtet aufeinander, achtet auf euch selber, dass ihr im Gebet bleibt und seid. Und seid wachsam und das dankbar. Das heißt, wenn wir über den Auftrag und die Ausführung des Auftrags nachdenken, dann sind wir nicht von Undankbarkeit geprägt, sondern von Dankbarkeit. Wir sind privilegiert. Wir dürfen in dem Job Gottes mitarbeiten. Was Besonderes ist das. Okay, also im Gebet bekommen wir die Impulse des Heiligen Geistes. So, jetzt sehen wir hier, dass der Paulus sagt, jetzt betet auch für mich. Der hatte kein Problem damit, die Kolosser zu bitten, für sich beten zu lassen. Und er sagt, ich möchte gerne, dass ihr folgendermaßen für mich betet. Ich möchte, dass ihr so betet, dass ich eine Tür auftut, dass ich das Wort verkünden kann. Da ist das ist die Rede von herolden, also rausrufen, also vermengen, etwas proklamieren, etwas vor vielen Leuten zu sagen. Das, sagt der Paulus, betet für mich. Ich möchte gerne, dass ich das Wort dann so weitergeben kann, wie es weitergeben soll. Dafür betet, dass sich diese Tür auföffnet. Und dann spricht er zu den Kolossern ganz anders. Und das finde ich interessant. Er sagt nicht, betet auch für euch, dass der Herr euch eine Tür aufmacht, dass ihr vor vielen Leuten... Nein, nein, der sagt ganz was anderes. Der sagt, verhaltet euch in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind. Und kauft die Zeit aus. Und jetzt, was das Wort der Leute, der Kolosser, der Normalen, der vielleicht Schüchternen anbetrifft. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, wie mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das Zeugendasein des normalen 0815-Christen, sage ich jetzt mal, wobei ich glaube nicht, dass es das gibt, den 0815-Christen, aber so, sagen wir mal, so jetzt nicht diese herausstechenden, evangelistischen, begabten Leute, die da unterwegs sind und auch vielen Leuten vom Evangelium erzählen können, das sind ja eher die Ausnahmen. Das normale Volk Gottes ist ja in seinem Umfeld unterwegs, in seinem Lebensumfeld. So, denen wird empfohlen, Weisheit zu haben, darüber nachzudenken, was man den Leuten sagt und das in Gnade zu tun. Das heißt, wenn wir mit Menschen unterwegs sind und wir erzählen ihnen von Jesus, dann sollen wir es in Gnade tun. Wir sollen ihnen keine Last auflegen, wir sollen keine Ansprüche erheben in erster Linie, sondern wir sollen ihnen sagen, pass mal auf, hier ist hier ein Rettungsangebot. So, und dann heißt es hier noch, dass man einen Moment, einen Zeitpunkt auch auskaufen soll. Das heißt, es gibt Momente im Leben, da kann man hineinsprechen. Und es gibt manchmal Momente im Leben, da kann man überhaupt nicht hineinsprechen. Das ist nicht schlimm. Wir müssen nicht ständig unter diesem Druck stehen. Wir müssen immer und überall sozusagen Gottes Wort verkündigen. Wir müssen Weisheit bekommen und wir müssen die Zeit auskaufen, in der dieses Potenzial darin besteht, etwas in Weisheit hineinzusprechen. Dann müssen wir es aber auch tun. Ja, dann gilt es auch zu tun. So, und dann heißt es, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und da habe ich so gedacht, dann müssen die Leute ja Fragen stellen. Ne? Ich meine, wenn ich denen antworten soll, müssen sie ja eigentlich Fragen stellen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber stellen euch die Leute Fragen über den Glauben? Manchmal ja. Dann gilt es zu wissen, wie man antworten soll. Und andersrum, wenn wir feststellen, wir werden da gar nicht viel zu gefragt, dann mag das was mit der geistlichen Situation in unserem Land zu tun haben. Ja, das ist das eine. Aber das andere ist, leben wir denn ein Leben, das Fragen provoziert? Leben wir so, dass Fragen provoziert werden? Leben wir ein fragwürdiges Leben? Wisst ihr, was ich meine? Das soll jetzt auch keinen Druck ausüben, so nach dem Motto, aber was muss ich machen, dass die Leute mir plötzlich jetzt Fragen stellen? Ich glaube, dass das aus der engen Gemeinschaft zu Gott heraus sich ergibt. Ich muss mich nur auf meine Gemeinschaft mit Jesus bemühen und diese Weisheit und diese Bereitschaft zu haben, dazu zu stehen, wenn es denn darauf ankommt. Es kommt nicht immer darauf an, aber es gibt diese Zeitpunkte und es gibt dann auch zunehmend diese Fragen. Ich muss euch erzählen, wann immer ich morgens mich hinsetze, ich tue es leider viel zu selten und ich bete, Herr, ich möchte, dass ich heute einem Menschen begegne, dem ich erzählen kann auch von dir. Nicht nur, dem ich deine Liebe in Praxis geben kann, sondern dem ich was von dir erzählen kann. Glaubt ihr, dieses Gebet ist bis jetzt immer erhört worden? Wisst ihr warum? Weil das ist Gottes Herz. Diese Art von Gebet will der erhören. Und erhört er. Kann ich euch versprechen. Also wer gerne möchte, dass er Gespräche hat mit Menschen über seinen Glauben, setze sich morgens hin und bete darum, dass es geschieht. Und dann sammeln wir mal zusammen, was da zusammenkommt. Und ich bin sehr optimistisch. Wisst ihr was? Wir sollten diese beiden Arten, die der Paulus uns vorstellt, nicht gegeneinander ausspielen. Da wollte ich drauf hinaus. Einheit der eher Zurückhaltenden mit denen, die offensiv und kühn und auch begnadet und berufen dazu, das Evangelium auf diese Art und Weise zu verkünden. Das hilft uns doch überhaupt nichts, wenn wir uns ständig mit einem Reinhard Bonke oder mit einem, messen. Das sind wir nicht. Punkt. Wir sind so nicht. Ich bin nicht so. Aber ich muss doch rausfinden, was hat Gott mir gegeben? Wo gibt es denn für mich diese Gelegenheiten? Und auch in diesen ganzen Begegnungsflächen, die ich beschrieben habe, die wir als Gemeinde haben mit Menschen. Also wie gesagt, Kultur im Bahnhof oder Ellerbruchtreff oder Kinder, Winterspiel oder Bahnhofspielplatz oder Kinderkleidermarkt oder Frühstück oder Hauskreise oder hier in den Gottesdienst. Es ist immer noch die Frage, bin ich sensibel, die Zeit zu finden, die auszukaufen ist, um den Auftrag auszuführen. Jetzt, das hast du schon gesagt, gibt es ja auch Leute, die sehr unterschiedlich reagieren. Wie gehen wir denn mit Ablehnungen um? Und da möchte ich euch auch nochmal eine Bibelstelle, die habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, vorlesen, die uns zeigt, dass genau auch in diesem Punkt der Heilige Geist bei uns ist. Und da heißt es in Markus 13, Vers 11, wenn sie euch aber wegführen oder ausliefern werden, dann sorgt euch nicht im Voraus, was ihr reden sollt. Und überlegt nicht vorher, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn es seid nicht ihr, die reden, sondern der Heilige Geist. Wir sind dann keine Marionetten, ja? Wir sind dann nicht trancemäßig ferngesteuert. So ist das überhaupt nicht zu verstehen. Sondern der wesentliche Punkt dieser Bibelstelle ist, vertraut mir, ich werde euch gebrauchen, um die Sachen zu sagen, die gesagt werden müssen. Vertraut mir da drin. Sorgt euch nicht vorher. Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass wir lernen, wie wir mit Menschen reden. Und auch zum Beispiel, dass wir mal üben in den Hauskreisen, wie kann ich in, sagen wir mal, 2 Minuten meine Geschichte erzählen mit Jesus. Ja, weil wenn ich erst die Großversion auspacke, dann schalten die Leute vielleicht ab. Wie kann ich das Evangelium in 3, 4 Minuten ganz kurz erläutern? Wenn wir diesen Werkzeugkasten bei uns haben, dann ist es auch, da können wir auch darauf zugreifen und müssen nicht glauben, aber dann haben wir ja den Heiligen Geist ausgeschaltet. Das ist ja Quatsch. Weil der Inhalt des Evangeliums ist vom Heiligen Geist. Die Art und Weise, unsere Erfahrungen weiterzugeben, da will der Geist uns helfen. Also wir können schon uns vorher überlegen, wie kann man denn in einem Gespräch damit umgehen? Zum Beispiel, lasse ich mich auf Diskussionen ein? Fange ich irgendwie eine Streiterei an? Muss ich Gott verteidigen? Es gibt so viele Aspekte im Gespräch mit Menschen, da dürfen wir trefflich lernen, wie wir da miteinander umgehen. Und ich möchte euch das gerne als Aufgabe, und das wird auch Teil von dem Begleitzettel sein, mit in die Hauskreise geben, mal konkret darüber nachzudenken, was denn klug ist in einem Gespräch und was vielleicht nicht so klug ist. Ja, wir sollen ja weise sein. Ja, aber wir sollten auch unser Vertrauen nicht auf unser Potenzial und auf unsere Kompetenz im Gespräch mit anderen legen, sondern wir sollten unser Vertrauen auf Gott legen. Und ich glaube, wir werden tolle Sachen erleben. Wenn ihr das macht, was ich euch heute erzählt habe, das wird eine Revolution auslösen. Das wird diese Gemeinde und alle, die hier sitzen und in all den Städten, wo ihr seid, wird es Veränderungen hervorbringen. Weil der Geist ist der Geist des Auftrages. Dem liegt das Herzensanliegen Gottes so nahe, dass er uns das vermitteln will. Jesus nachzufolgen. Und aus dieser Nachfolge heraus, aus diesem Glauben an ihn, aus diesem Vertrauen an ihn und was er getan hat, voranzugehen. Der Heilige Geist, der erinnert uns, der motiviert uns, der führt uns durch seine Kraft, der sendet uns aus. Und wir können auf diese Initiative von ihm mit Glauben reagieren und wir können ihn so ernst nehmen und wir können ihn so ehren. Falls du hier sitzt und du hast heute das erste Mal diese Offenbarung bekommen durch den Heiligen Geist, Mensch, ich persönlich brauche diese Erlösung. Wenn du das erste Mal verstanden hast, warum Jesus für dich gestorben ist, dann gibt es die Möglichkeit, ihn heute und hier um Vergebung zu bitten und ein neues Leben zu empfangen. Dann vertraue seinem Reden. Er ist nicht nur derjenige, der diesen Tatbestand der Trennung darstellt, sondern er ist derjenige, der auch sagt, hier ist mein Liebesangebot. Komm, ich bin für dich gestorben. Ich bin stellvertretend für dich ans Kreuz gegangen. Ich habe die Strafe getragen. Du musst nicht mehr in Gottes Ferne leben. Vertraue mir. Komm jetzt, wir gehen zum Vater zurück. Wenn du da innerlich dieses Momentum hast, ja, ich bin berührt davon, das ist für mich, Gott redet jetzt gerade zu mir, dann lass das nicht verstreichen, sondern hol dir zur Not Hilfe. Wir werden jetzt gleich hier auch Abendmahl feiern und wir werden auch Gebet anbieten. Scheue dich nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch im Gebet, wo dir jemand dann hilft, diesen Schritt zu gehen, Jesus ins Herz einzuladen. Und schlussendlich ist es das, was wir tun im Abendmahl auch, genau das, wir sagen, wir vertrauen dir, Gott. Wir vertrauen in das, was du getan hast, als du dein Blut vergossen hast, als du dein Leib hast brechen lassen. Wir vertrauen dir dafür. Und wenn du wieder neu entflammt werden willst und gerne wieder in den Auftrag einsteigen willst, weil du da zeitweise ausgestiegen bist und dem Heiligen Geist neu begegnen willst, damit er dir neue Entschlossenheit und neue Kraft gibt, dann hast du ein konkretes Gebetsanliegen, sage ich mal. Und auch da gibt es hier vorne Gebetsunterstützung. Vielleicht denkst du an deine Arbeitskollegen, vielleicht denkst du an deine Familie, vielleicht denkst du, woher willst du mich gebrauchen? Und lass dich ermutigen hier, auch durch gemeinschaftliches Gebet. Amen.